Herzlich willkommen zu unserem fünften Kaffeegespräch und ersten Kaffeegespräch in diesem Jahr 2025 im Podcast Stadtreederei, Reflexionen zu Stadt und Raum. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich im Team, meine Kollegin
Christine Grüger.
und mein Name ist Fee Tissen. Heute treffen wir uns auf einen Kaffee mit Oberbürgermeister Daniel Schranz von der Stadt Oberhausen zu der Fragestellung kommunalpolitisches Mandat. Traumjob oder eher zum Davonlaufen?
Bevor wir jetzt zu dem Gespräch kommen, sollten wir vielleicht noch mal kurz für unsere Hörerinnen hinweisen, dass wir jetzt mal bewusst unseren Jahresrückblick weggelassen und auch die Vorausschau für 25 nicht weiter bespielt haben, weil wir wirklich am Ende des Jahres 24 ganz schön viel zu tun hatten. Wir haben ja diese Dasel-Trilogie erstellt und es haben uns ja auch die aktuellen politischen Ereignisse eingeholt, dass wir doch auch eine Kaffeerunde mal wieder geführt haben zu dem Bauturbo, den wir letztes Jahr des Öfteren schon als Thema hatten. Und das mussten wir leider canceln, weil ja dann die Ampel auseinandergegangen ist. Also haben wir gesagt, das bringen wir dann mal lieber nicht. So, aber was hat uns sonst beschäftigt?
Ja, ich frage dich einfach mal, Christine, wie ist denn bei dir dieses Jahr angelaufen und was beschäftigt dich gerade am meisten?
Also wenn ich ehrlich bin, angelaufen ist es aufgrund der grauen Wolken und nicht nur in Freiburg, sondern insgesamt, dass ich einfach in die Sonne geflohen bin, geflüchtet bin, viele Freunde getroffen habe, gesportet und gefeiert habe und versucht habe, mich von diesen gruseligen politischen Turbulenzen etwas Abstand zu gewinnen. Das tut manchmal auch gut. Und seit unserem Gespräch mit der Julia Reuschenbach bin ich auch immer brav dabei, die Good News zu suchen, die mich dann wieder ein bisschen aufbauen sollen. Was mich in diesem Jahr aufbaut, ist natürlich, und da bin ich auch leicht nervös, muss ich sagen, dass wir ja zum ersten Mal ein Live-Gespräch machen wollen. Und da kommen ja Corbinian Frenzel und Julia Reuschenbach, genau die beiden AutorInnen von den defekten Debatten. Und ich finde, momentan sind die Ereignisse so aufregend im positiven wie im negativen Sinne, dass ich ganz gespannt bin, was wir mit denen hier in Freiburg am 2. April im Literaturhaus besprechen wollen. Aber Fee, du hast ja auch noch was vor 2025.
Ja, ganz genau. Und das ist ein schöner Ausblick, denn mein Jahr ist auch relativ turbulent gestartet. Der Januar war total anstrengend aus unterschiedlichen Gründen mit, ja, tatsächlich kranken Kindern, Sportunfall, viel Arbeit. Umso besser ist es, einen schönen Lichtblick zu haben. Und der liegt im März, denn das Büro Urbane Transformation wird 5 Jahre alt. Darauf sind wir total stolz. Stellen uns auch noch mal ein bisschen anders auf, personell und aber auch räumlich, örtlich, weil ein Büroumzug jetzt im Frühling auch ansteht. Naja, und dieses 5-jährige Jubiläum wollen wir natürlich feiern und das machen wir nicht so ganz anlasslos, sondern wir gehen zu einem spannenden Ort von Baukultur NRW in Gelsenkirchen, um dieses Jubiläum zu feiern, aber auch fachlich ein Stück zu begehen miteinander. Und natürlich begleiten wir das auch mit der Stadtreederei. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch die Chance, da den ein oder anderen Einblick hinterher zu gewinnen. Ja, darauf freue ich mich und das motiviert mich sehr. Aber Christine, jetzt stehen wir ja doch eben, du hast es gerade auch politisch angesprochen, zum einen vor der Bundestagswahl. Es stehen auch, zumindest in NRW, auch die Kommunalwahlen in diesem Jahr an. Und es sind schon ziemlich, ja, umtriebige Zeiten, vielleicht sogar alarmierende Zeiten, gerade auch für kommunalpolitische Akteure, für die lokalen MandatsträgerInnen, also für diejenigen, die sich als Stadtverordnete oder auch eben als Bürgermeister, Bürgermeisterin beschäftigen. Und wir haben heute explizit einen Oberbürgermeister eingeladen, um mal zu hören, wie geht er eigentlich mit solchen Situationen um, in denen man sich vielleicht selbst anders motivieren muss, in dem man versucht, auch die Demokratie vielleicht so ein Stück weit zu schützen, wie man das eigentlich schafft, was man dafür Initiativen ergreifen kann und wie es vielleicht auch gelingt, andere Menschen für diesen Job zu gewinnen. Willst du noch mal beschreiben, wie wir auf dieses Thema gekommen sind und warum uns das so umgetrieben hat?
Naja, im Grunde genommen haben wir schon im ganzen letzten Jahr immer mal wieder solche Nachrichten mitbekommen, dass da sehr viele Bedrohungen auch auf kommunalpolitische Mitarbeiterinnen laufen, jetzt aktuell sogar, dass Wahlhelferinnen bedroht werden. Also das schwelte immer so ein bisschen, aber jetzt just Gerade gestern kam in der Badischen Zeitung ein Bericht, der lautete über Angriffe auf Amts- und Mandatsträgerin und dass das Bundeskriminalamt echt festgestellt hat, dass bis zum 31.12., das heißt noch nicht alle Landeskriminalämter haben die Zahlen gemeldet, es gab 4.923 Taten auf diese Personen
Im letzten Jahr.
letzten Jahr, also 2024, und das ist eine Steigerung von 20% zu 2023. Und was ich so interessant daran finde, dass die meisten Taten in Baden-Württemberg und Bayern und dann in NRW und Berlin gefolgt haben. Also man hätte eigentlich was anderes assoziiert als das, was da jetzt gemeldet wurde. Und was mich schon Anfang des Jahres total beunruhigt hat, ist, dass dann in dem Newsletter Kommunal echt die Überschrift lautete: Morddrohung, Bürgermeister setzt Belohnung aus. Also jetzt wird schon Kopfgeld ausgesetzt, keine knappe Summe, 10.000 Euro, um den Bedroher, den Angreifer, der seit Jahrzehnten da schon unterwegs ist oder seit 10 Jahren, endlich mal zu schnappen, damit da Ruhe reinkommt. Also die Botschaft von dem Bocholter Bürgermeister lautete dann nämlich: Ich habe Angst, dass ich bald keine Mitarbeiterin mehr für meine Verwaltung und erst recht keinen Ehrenamtlichen mehr für den Stadtrat finden lässt. Sophie, und da sind wir an dem Punkt, mit den Menschen haben wir zu tun. Und ich finde, wir sollten auch sensibel nochmal genauer hingucken, was da eigentlich abgeht, weil so oft steht das nicht in der Zeitung.
Nein, das stimmt. Und wir fragen uns natürlich, wer hat denn wirklich noch Lust, sich dann auch auf kommunaler Ebene politisch zu engagieren? Wer ist bereit, auch persönliche Angriffe, auch solche Drohungen auszuhalten, abzuwehren, sich damit auseinanderzusetzen und auch mit solchen Themen sich zu beschäftigen, auch ganz aktuell dann auf der Tagesordnung. Diese Punkte stehen ja sicherlich auch gerade bei Verwaltungsmitarbeitenden oder aber auch bei den PolitikerInnen auf der Tagesordnung. Und wir fragen uns natürlich auch, was kann man eigentlich dagegen tun? Also wir wollen jetzt heute nicht nur jammern und nicht nur die ganzen Probleme aufzeigen, sondern vor allem auch wissen, ja, wie geht man denn tatsächlich damit um und wie kann man auch eben da eine Lösung für sich und auch für andere finden?
Ja, ich finde zum Beispiel, wenn man selbst in der Lage wäre, ruft man dann wirklich immer die Polizei an oder sagt, ach, ich bin vielleicht zu empfindlich und zu ängstlich, das mache ich jetzt aber nicht. Aber Gott sei Dank ist im letzten Sommer vom Bundesinnenministerium eine Stelle geschaffen worden, eine Anlaufstelle, die heißt witzigerweise starke Stellen, wo Menschen, die sich in so einer Bedrohungssituation finden, auch wirklich Hilfe holen können. Also Rat, wie man mit diesen Angriffen umgehen soll. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Und wenn ich mir angucke, dass diese Stelle erst im August so angefangen hat und da sind schon 120 Hilferufe eingekommen, dann will ich nicht wissen, was in diesem Jahr alles auftaucht, wo wir eben, wie du schon sagst, so viele Wahlen haben. Also es ist ein Thema, heikel, passt irgendwie zur ganzen Verrohung, so wie wir miteinander umgehen. Und deswegen bin ich gleich total neugierig, was der Oberbürgermeister aus Oberhausen sagt, wie er damit umgeht, was er da entgegensetzt und das hoffentlich auch Nachahmer findet, was er alles in der Stadt Oberhausen anstellt.
Ja, Daniel Schranz wird sicherlich gleich selber noch ein paar Worte zu sich sagen, vielleicht ganz wenige Sätze auch hier schon vorab. Er ist Oberhausener, Oberhausen ist seine Heimatstadt und er hat sich schon seit früher Jugend ehrenamtlich engagiert in der Kirche, in unterschiedlichen Vereinen, vor allem aber auch in der Schülervertretung seines Gymnasiums und hat daran einerseits Spaß gewonnen, hat aber vor allem auch gemerkt, dass sich das Engagement lohnt und ist dann nach seinem Studium in neuerer Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Politikwissenschaft in Düsseldorf einige Zeit auch in der Wissenschaft tätig gewesen, hat auch lange als Prokurist in einem Oberhausener Familienunternehmen, in einem Einrichtungshaus gearbeitet, war dann lange Zeit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und auch als Landesbeauftragter für das Land NRW und hat unter anderem bei der Stiftung, das möchte ich gerne noch ergänzen, auch eine Kommunalakademie mit aufgebaut, bevor er dann 2015 schon Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen wurde. Das heißt, jetzt im Jahr 25 jährt sich das auch um 10 Jahre und wir dürfen gespannt sein, ob er dieses Mandat auch im Herbst weiter fortsetzen kann.
Er hat einen langen Atem.
Er hat ein hohes Engagement und ja, jetzt wollen wir doch vor allem mal mit ihm selber sprechen und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören und wünschen gute Erkenntnisse vielleicht auch für das eigene Engagement bei Ihnen in der Heimatstadt.
Dann fangen wir mal an.
Ja, Herr Schranz, herzlich willkommen im Podcast Stadtreederei. Schön, dass Sie da sind und Zeit haben, mit uns einen Kaffee zu trinken. Zunächst mal die erste Frage direkt an Sie. Trinken Sie eher Tee oder eher Kaffee?
Vor allen Dingen fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich vergessen habe, mir noch einen Kaffee zu machen, vor der Aufnahme dieses Podcasts. Ich trinke tatsächlich beides, morgens, vormittags eher Kaffee und nachmittags schon mal ganz gerne einen Tee.
Den Kaffee schwarz oder mit Watt drin, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt?
Unterschiedlich. Morgens gerne ein Cappuccino, ansonsten eher schwarz mit einem ganz klein bisschen Zucker.
Okay. Und wo trinken Sie Ihren Kaffee gerne? Eher im Büro, zu Hause oder gibt es ein Lieblingscafé in Oberhausen?
Dazu komme ich tatsächlich selten ins Café zu gehen, also praktisch nie. Ich trinke sowohl zu Hause als auch im Büro auch beides, also Filterkaffee und Kapselkaffee. Wenn ich jetzt wählen sollte, würde ich eher den Kapselkaffee nehmen.
Okay. Herr Schranz, wir haben gerade turbulente Zeiten. Und aktuell sind gerade auch so Zahlen gekommen, dass viele Mandatsträger auch so bedroht werden, beziehungsweise unschöne Mails, sozusagen Hassmails bekommen. Ich frage mich ernsthaft, wo Sie jetzt schon 10 Jahre im Amt sind, was motiviert Sie eigentlich, jeden Morgen ins Amt zu gehen und sich dem auch manchmal auszusetzen?
Dass wir, glaube ich, gerade in solchen Zeiten Menschen brauchen, die Weiterentwicklung betreiben, die sich um Interessenausgleich bemühen, die Handlungsfähigkeit des Staates sicherstellen und der Situation nicht sagen, ach Mensch, der Rückzugs Private wäre jetzt auch nett, nach dem Motto, ich möchte ein schönes Leben haben, ein gelingendes Leben haben. Da habe ich jetzt mit Blick auf meine Familie durchaus auch Interesse dran. Komme aber, die Stadt, in der ich selber geboren bin, in der ich groß geworden bin, liegt mir eben auch am Herzen. Und das nicht erst in diesem Amt. Ich mache jetzt schon relativ lange Politik, seit Anfang der 1990er Jahre, seit 1994 jetzt auch schon als Mitglied oder mittlerweile Vorsitzender des Rates der Stadt. Und das war immer wichtig. Das war auch in den 90er Jahren wichtig. Heute ist es mindestens genauso wichtig, würde ich sagen, ne? Weil auf der einen Seite die Bereitschaft zum politischen Engagement, vorsichtig formuliert, mindestens nicht wächst. Und auf der anderen Seite die Herausforderungen halt größer werden. Wir leben in einer Zeit der Krisen, auch wenn es unterschiedlich populär ist, davon zu reden. Aber eigentlich erlebt Deutschland ja seit 2006, 2007 fast so einen Zustand der Dauerkrise. Und dadurch wächst eben auch Verunsicherung. Dadurch wachsen Ängste bei den Menschen, wächst aber eben auch Verärgerung. Und diese Verärgerung zahlt in Teilen auf diese Verrohung des politischen Diskurses ein. Das ist ganz sicher so.
Wenn Sie von Unsicherheit, Angst und auch Ärger sprechen, was heißt das denn ganz konkret für die Arbeit in der Kommunalpolitik? Wie muss man sich damit auseinandersetzen? Was beobachten Sie? Was treibt Sie da so um?
Auf Bundesebene sieht man eine deutliche Zunahme, nicht nur von Hass, sondern auch von Übergriffen. Es gibt ein kommunales Monitoring, wo geschaut wird, wie empfinden kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger das? Werden sie angegriffen in Form körperlicher Gewalt? Werden sie beleidigt, Internet oder auf anderem Wege? Und da zeigt sich, dass bei der letzten Befragung über ein Drittel der Befragten angeben, dass sie solche Übergriffe erlebt haben. Und das alleine ist schon alarmierend, aber es kommt jetzt noch eins hinzu, nämlich auch die Zunahme von Übergriffen, die strafrechtlich relevant sind. Da haben wir über die letzten Jahre einen fast kontinuierlichen Aufwuchs erlebt und aktuell eben auch wieder. Also auch von 23 nach 24 ist die Zahl der Straftaten gegenüber Amts- und Mandatsträgern nochmal gestiegen. Das ist nicht nur nicht schön, sondern das ist beängstigend und führt eben auch dazu, dass Menschen sich die Frage stellen, ob sie sich dem aussetzen wollen. Oberhausen ist da ganz sicher keine Ausnahme, auch wenn das nicht jede und jeder erfährt, auch nicht permanent erfährt. Wir haben im letzten Europawahlkampf auch entsprechende Übergriffigkeiten erlebt auf Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Wir sehen es aktuell auch auf den Straßen, Stichwort Bundestagswahlkampf, im Hinblick auf, wie sehen eigentlich die Plakatstandorte aus? So viele Beschädigungen, wie dieses Mal, habe ich auch noch nie erlebt. Wir hatten aber auch ein Ereignis, das auf schlimme Art und Weise deutlich gemacht hat, nämlich einen Bombenanschlag, einen Brandsatzanschlag auf das Parteibüro der Linken Oberhausen. Ne? Und das konnte zum Glück aufgeklärt werden. Also da wissen wir, dass es sich um tatsächlich politische Gewalt gehandelt hat. Da haben Menschen ganz bewusst versucht, dieses Zentrum anzugreifen. Die polizeiliche Ermittlung hat aber dazu geführt, dass man derer habhaft geworden ist und die jetzt eben dem Rechtsstaat sei Dank für diese Taten gerade stehen müssen.
Ist Ihnen persönlich so etwas auch schon passiert, dass Sie angegriffen wurden oder bedroht wurden, Social Media?
Das kommt immer darauf an, wie man das interpretieren möchte, was einem da begegnet, sowohl auf Social Media als auch in Mails oder auf anderen Wegen. Insgesamt will ich mich da jetzt gar nicht klagen oder zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Mich treibt eher dieses allgemeine Phänomen um, also dass diese Verrohung auch zu dieser Entgrenzung führt, dass Menschen glauben, berechtigt zu sein oder sich bemüßigt fühlen, andere entweder zu bedrohen oder tatsächlich anzugreifen. Das ist ganz grundsätzlich nicht okay. Das ist in einer Demokratie gegenüber denen, die dankenswerterweise die Aufgabe übernehmen, sich staatlich zu engagieren, als Amts- und Mandatsträger zu engagieren, nicht okay. Und da muss der Staat sich eben auch wehren. Das tut er, indem er beispielsweise ja so eine kommunale Ansprechstelle etabliert hat. Also die kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben die Chance, die Sicherheitsbehörden da entsprechend in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist aber eben auch Wehrhaftigkeit, also dass man das zur Anzeige bringt, dass man das ermittelt und versucht, die Täter dingfest zu machen.
Das eine ist natürlich jetzt die Bundesebene, was da geschaffen wird, aber es schlägt einfach vor Ort auf. Und ist es Ihren Kolleginnen oder Ihren Mitarbeiterinnen schon passiert? Und wie können Sie die schützen oder was tun Sie dazu, um die zu schützen?
Im Hinblick jetzt auf die Stadtverwaltung beschäftigt uns das einigermaßen intensiv. Wir bringen tatsächlich jeden Vorfall zur Anzeige. Also sobald Straftatbestände erfüllt sind, ob es die Beleidigung ist, bis hin zum körperlichen Angriff, bringen wir das zur Anzeige. Und gleichzeitig beschäftigen wir uns mit der Frage der Sicherung, also welche Maßnahmen kann ein Arbeitgeber ergreifen, Fluchtmöglichkeiten, Alarmierungssysteme, anderes mehr. Auch da gibt es Bedarf. Also es sind nicht nur die ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, sondern es sind eben auch die Beschäftigten einer Stadtverwaltung, ob es das Jugendamt ist oder die Kolleginnen und Kollegen unseres Rettungsdienstes und der Feuerwehr, die da solchen Übergriffigkeiten ausgesetzt sind. Und das treibt uns tatsächlich intensiv um. Da investiert die Stadtverwaltung Oberhausen auch. Man darf auf der anderen Seite aber nicht suggerieren, dass sowas wie eine absolute Sicherheit möglich wäre, ne? Sondern überall da, wo Menschen sich begegnen, wir wollen ja keine abgeschotteten Systeme in unseren Rathäusern und in der Politik schon gar nicht. Wenn ich die Bürgerbeteiligungsveranstaltungen sehe oder die ganzen Vereinsveranstaltungen, zu denen ich unterwegs bin, das könnte gar nicht funktionieren. Das kann immer nur der Versuch sein, anhand von Vorfällen, die wir selbst erlebt haben, die wir an anderen Stellen sehen, mögliche Konsequenzen zu ziehen. Eine vollständige Sicherheit wird es nie geben können, leider.
Sie setzen sich ja sehr stark dafür ein, für das Motto Demokratie geht uns alle an und jeder hat auch was dazu beizutragen oder kann auch etwas dazu beitragen. Sie haben den ersten Demokratietag in Oberhausen eingeführt und auch die Gesprächsreihe Eine Frage des Vertrauens. Können Sie einmal schildern, was Sie da genau machen, was Sie dazu motiviert und was eigentlich dahinter steckt?
Auch hier darf Oberhausen für sich in Anspruch nehmen, eine große Tradition zu haben. Also bin ich das gar nicht alleine, der das erfindet oder schon gar umsetzt, sondern wir haben tatsächlich erfreulicherweise ein großes Netzwerk von Menschen, denen die Demokratie an sich wichtig ist, denen die kommunale Demokratie wichtig ist und das eben auch parteiübergreifend. Also das sind nicht nur kleine Grüppchen, sondern das sind viele und darum geht es auch, also nicht nur darum, dieses Netzwerk zu pflegen, sondern eben zu demonstrieren, dass sich in Oberhausen ganz viele Menschen für den Schutz dieser Demokratie und auch für das Funktionieren der kommunalen Demokratie einsetzen. Gleichzeitig sind diese Formate, also sowohl der Demokratietag oder im letzten Jahr die Demokratiewoche oder so eine Veranstaltungsreihe wie eine Frage des Vertrauens, natürlich auch Reaktionen auf das, was wir aktuell erleben. Diese zunehmende Verunsicherung, Verärgerung führt eben zunehmend auch dazu, dass Vertrauen schwindet. Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie. Ich glaube, stärker eben diese Frage des Funktionierens und weniger grundsätzlich, ob man in einem demokratischen System leben möchte oder eher nicht. Leider aber eben mit der Konsequenz, dass Menschen sich immer stärker abwenden und sagen, nee, das funktioniert nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. So, da ist Deutschland nicht alleine. Das passiert in vielen europäischen Ländern. Das passiert auch in den USA. Das sind die Wahlergebnisse, die uns das vorführen, dass Menschen, der britische Historiker Niall Ferguson spricht von diesem Vibe-Shift aktuell stärker wieder autoritären Instrumenten zuwenden, weil sie das Gefühl haben, dass der Staat, dass die Demokratie nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen. Und das hat, glaube ich, auch mit kriegerischen Phänomenen zu tun. Das hat ganz viel mit der Befürchtung von Kontrollverlust in Sachen Migration zu tun. Das hat aber auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. All diese Effekte zahlen darauf ein. Und was wir jetzt vor Ort versuchen, ist, damit natürlich ganz konkret umzugehen, also Funktionsfähigkeit des Staates im Sinne der kommunalen Verwaltung sicherzustellen, aber sich, wenn Sie so wollen, auch auf der Metaebene damit auseinanderzusetzen. Und dafür dient beispielsweise diese Veranstaltungsreihe eine Frage des Vertrauens, zu fragen, woher kommt dieser Vertrauensverlust und was kann man dagegen tun? Erster Redner in der Reihe war der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert, über die Frage des Funktionierens der Demokratie gesprochen hat und mit dem wir dann diskutieren konnten. Der zweite Redner war der langjährige Verfassungsrichter Udo Di Fabio. Da ging es um die Frage, funktioniert eigentlich der Rechtsstaat? Funktioniert unser Recht? Das sind für mich immer wichtige und schöne Veranstaltungen, weil auch da viele unterschiedliche Menschen hinkommen, die sich in Oberhausen demokratisch oder gesellschaftlich engagieren und die Chance haben, über diese ganz grundsätzlichen Fragen mal zu reden. Bei dem Tag der Demokratie oder der Woche der Demokratie geht es darum, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus zu bewegen, zu diversen Veranstaltungen zu bewegen. Auch das ist sehr, sehr gut gelungen einerseits und schön zu sehen andererseits. Ich sagte das eingangs der Antwort. Wir sind viele. Das ist nicht nur ein Nischenthema, sondern bei allen Anfragen an das Funktionieren der Demokratie engagieren sich nach wie vor außerordentlich viele Menschen dafür.
Und Sie haben da ja ganz unterschiedliche Formate, von der Einladung in den Ratssaal im Rathaus bis hin aber zum informellen Paternostergespräch. Großartig. Wie kommt das denn bei der Bevölkerung an? Und ist das wirklich so bunt gefächert dann auch, die Menschen oder die Zielgruppen, die Sie erreichen? Oder kommt da doch eher, sag ich mal, eine bestimmte Schicht?
Wenn ich so auf die Bürgerbeteiligungsformate schaue, von der normalen Bürgerbeteiligungsabendveranstaltung bis jetzt zur Woche der Demokratie oder diesem ersten Oberhausener Tag der Demokratie, machen auch wir natürlich unterschiedliche Erfahrungen. So, da gibt's Veranstaltungen, wo sich die Teilnehmerzahl schon in Grenzen hält und wenn man dann guckt, wer da hinkommt, auch feststellt, das sind doch regelmäßig entweder die gleichen oder mindestens ähnliche. Beste Beispiel dafür ist, wir bieten jedes Jahr eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung an zum Thema Haushalt. Also immer, wenn wir den städtischen Haushalt aufstellen und dann verabschieden, laden der Kämmerer und ich ein ins Bert-Brecht-Bildungszentrum, stellen die Zahlen vor, diskutieren nochmal über die Auswirkungen. Da kommt jetzt nicht die breite Masse der Oberhausener Bevölkerung, sondern das sind die, die sich wirklich für die Oberhausener Zahlen interessieren. Gestern Abend hatten wir das Gegenbeispiel. Da geht es um die Entwicklung einer interessanten, großen, auch das Interesse weckenden Fläche, nämlich der ehemaligen Zeche Stärkrade. So, da kommen nicht 6 oder 10, sondern da ist der Raum pickepacke voll, weil wir Betroffenheiten haben auf beiden Seiten. Menschen, die eher skeptisch auf so eine Entwicklung schauen, aber eben auch Menschen, die sich davon etwas versprechen, die hoffen, da selber hinziehen zu können auf so eine Fläche oder da arbeiten zu können oder Arbeitsplätze zu schaffen. So, was mich tatsächlich besonders freut, ist, dass wir wohl über regelmäßige Veranstaltungsformate, ich mache so eine Dialogtour, da bin ich immer wieder in einzelnen Stadtteilen. Das sind, wenn man einmal ganz durchgeht, 16 Veranstaltungen, da auch bis zu 70, 80 Leute zu so einer Veranstaltung kommen, um direkt zu diskutieren. Und dann, das war tatsächlich die große Spitze all dieser positiven Erfahrungen, wenn es grundsätzlich wird, wenn man entweder Flagge zeigen will. Bei dieser Woche der Demokratie hatten wir einen Tag, da haben alle 53 Oberhausener Schulen Aktionen gemacht zum Thema Demokratie, unter anderem eben mit großen Kundgebungen, mit mehreren tausend Schülerinnen und Schülern auf Oberhausener Plätzen. Sieht man, naja, das ist dann weit entfernt von, da kommt eine Handvoll Leute, sondern da sind wir dann ganz viele. Also man erlebt diese ganze Bandbreite und ich bin da mit Blick auf die letzten Monate, die letzten 2 Jahre eher optimistisch, weil mich diese große Teilnahme an diesen zentralen Veranstaltungen, aber auch bei der Einladung zum ersten Tag der Oberhausener Demokratie hier ins Rathaus echt beeindruckt hat, wie viele normale Bürgerinnen und Bürger die Chance genutzt haben, hinzukommen, sich was anzugucken, mitzudiskutieren. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja, in diese Richtung wäre jetzt auch meine Frage gegangen, ob Sie den Eindruck haben, dass Sie auch die Menschen, von denen Sie gerade gesagt haben, die sind eher so demokratieverdrossen und ziehen sich zurück, ob Sie die auch erreichen oder den Eindruck haben, dass da zumindest ein paar kommen oder weil Sie ja so kreativ sind mit Ihren wirklich vielfältigen Formaten und auch ungewöhnlichen Formaten, ob Sie da eine Idee haben, wie man an die Leute drankommt?
Also wir erreichen, glaube ich, schon über diese Vielzahl von Veranstaltungen und über die Bandbreite der Formate unterschiedliche Teile der Stadtgesellschaft. Also das sind eben nicht nur die üblichen Beteiligungsfreundinnen und Freunde, sondern wenn ich so auf die Formate beispielsweise in den Stadtteilen schaue, da kommen Menschen hin, die sich über Dinge ärgern. Also die nicht nur die Chance nutzen wollen, den Oberbürgermeister kennenzulernen oder mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch zu kommen, sondern die eben mit konkreten Ärgernissen kommen. Ob es der Raser vor der eigenen Tür ist oder der Zustand der öffentlichen Sauberkeit. Also der Antrieb für Menschen, zu solchen Dialogveranstaltungen zu kommen, ist häufig ein kritischer. Man hat sich über was geärgert und will das vortragen. Deswegen ist das Format auch so wichtig, weil man damit eben Menschen erreicht, die nicht grundzufrieden sind, sondern die eher wegen ihrer Unzufriedenheiten zu solchen Veranstaltungen kommen. Und deswegen darf man sich auch nicht ärgern oder den Sinn solcher Veranstaltungen in Zweifel ziehen, wenn Unmut entsteht. Bei konkreten Entwicklungsvorhaben wie jetzt der Zeche Stärkrade ist das sowieso so. Also da kommt naturgemäß ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur wegen der Verärgerung, nämlich weil sie die Bebauung verhindern wollen. So, will sagen, sowohl mit konkreten Veranstaltungsformaten als auch mit eher grundsätzlichen erreicht man erfreulicherweise auch Teile der Gesellschaft, die nicht nur zufrieden sind oder die nicht nur kommen, um zu sagen, das ist alles super hier mit dem Zustand der Stadt Oberhausen oder dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland, sondern andere, diejenigen, die sich von der Demokratie an sich, von den etablierten Parteien abgewendet haben, erreicht man nach meinem Eindruck aber mit all diesen Formaten schwierig. Da ist der Frust so groß und die Verärgerung so groß, dass die wenig Bereitschaft haben, überhaupt ins Gespräch zu kommen, sondern die äußern ihren Unmut dann entweder über Social Media oder über die Wahlurne. Da tut sich Politik, tut sich Verwaltung, glaube ich, schwer, Menschen zu erreichen. Da geht es, glaube ich, eher neben der Frage, wie stellt man sich kommunikativ auf? Also kommuniziert man über etablierte Medien, kommuniziert man über Social Media, kommuniziert man über Printprodukte, die eine Stadt auch selber herausgibt, damit man eine Chance hat, dass die Menschen nicht nur in ihrer Bubble kommunizieren und das wahrnehmen, was in der Bubble vorgetragen wird, sondern auch die direkten Informationen einer Stadt, eines Staates wahrnehmen, erreicht man die Menschen, glaube ich, eher indirekt. Was meine ich damit? Ein Teil dieses Verdrusses und der Verärgerung, des Abwendens kommt ja daher, dass die Menschen denken, das funktioniert nicht mehr richtig, sagte ich vorhin schon mal. So, da ist es, glaube ich, wichtig, deutlich zu machen, dass Staat funktioniert, dass Staat handelt, sowohl in konkreten Krisensituationen, ob es ein Hochwasserereignis an der Ruhr ist oder eben im Bürgerservice, also dass ich nicht 4 Monate warten muss auf einen Termin zum Umtausch meines Personalausweises und den Termin dafür digital buchen kann. Wenn ich jetzt auf die Bundesebene gucke, bin ich dann aber bei so Themen wie der Reformfähigkeit. Also wenn Menschen sich die Frage stellen, funktioniert unsere Demokratie ausreichend, meinen sie damit ja eben auch, ist der Staat in der Lage, dieses hochumstrittene Thema der Migration so zu regeln, dass Integration funktionieren kann und dieses Gefühl der Überforderung nicht mehr entsteht. Oder mit Blick auf die Wirtschaft schaffen wir es, diese Regelungswut und die Bürokratie so in den Griff zu bekommen, dass Arbeit vor Ort entsteht und wir nicht ein drittes Jahr der Rezession bekommen. So, da ist, glaube ich, für die Frage der Zuwendung wichtiger, dass wir das geregelt kriegen, Reformfähigkeit demonstrieren, Wirksamkeit demonstrieren, als der Versuch, für die Menschen ein spezifisches Beteiligungsformat.
Ich finde Ihre Haltung ja sehr erfrischend zu sagen, wenn die Leute kommen und sich den Kopf entleeren, bin ich glücklich, denn A, sie kommen und B, sie reden mit mir. In irgendeiner Form tun sie das immerhin. Da kennen wir andere Kolleginnen, die dann eher sagen, oh nee, da kommen die wieder und dann wird nur geschimpft und da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Also spricht ja für viel Mut von Ihnen. Viele haben wirklich auch Angst davor und deswegen gibt es manche Veranstaltungen auch nicht. Wenn Sie jetzt sagen, für Sie vor Ort ist es wichtig, dass der Laden funktioniert, dass Verwaltung zeigen kann, sie halten die Demokratie mit ihren Arbeitsroutinen aufrecht, dann sind wir Deutschen ja eher so gestrickt zu sagen, das nimmt man als Selbstverständlichkeit, weil das ist ja ihr Job. Das heißt, wie machen Sie das wirklich bekannt oder feiern Sie auch mal Ihre Erfolge, dass Sie sagen, hey, das hat geklappt, möglicherweise zu anderen? Wie wird es sichtbar für die Leute?
Das ist ja der schöne Vorteil der kommunalen Ebene. Also wenn ich jetzt auf Bundes- oder Landesebene Wirksamkeit demonstrieren will, muss ich mir ganz viel Gedanken machen über politisches Marketing. Also dass Funktionieren bei den Menschen auch ankommt. Politisches Marketing ist jetzt auf der kommunalen Ebene auch nicht unwichtig, aber die Menschen da können die Dinge ja anfassen. Also wenn wir sagen, wir müssen etwas für die Stadtteilzentren tun, weil da nicht nur die Sehnsucht nach funktionierenden Stadtteilzentren groß ist, sondern die Menschen eben auch anerkennen, wenn das funktioniert und dann beispielsweise in Oberhausen-Osterfeld ein neues Stadtteilzentrum bauen. Fast fertig. Ein bisschen brauchen wir noch. Dann ist da eine neue Stadtteilbibliothek drin. Da ist ein Jugendzentrum drin und da ist eine neue Aula, die die Gesamtschule nutzen kann, die gleichzeitig aber eben Veranstaltungszentrum für den Stadtteil ist drin. Das sieht auch noch ordentlich aus. Schöner Entwurf, der aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist. Dann rede ich ja nicht nur davon oder habe meiner Zeitung gelesen, dass da was passiert, sondern ich sehe erst Baustelle und dann kann ich als Bürgerin und Bürger dahin gehen. Ich kann das anfassen, ich kann da an Veranstaltungen teilnehmen, ich kann da mein Buch ausleihen, ich kann da mein Kind zum Jugendzentrum bringen. Das heißt, auf der kommunalen Ebene habe ich die große Chance, dass über die eigene Aktion das Funktionieren, das Verändern, das Gestalten, das Entwickeln anfassbar wird. Die Herausforderung in der Großstadt ist dann, wie schaffe ich es, dass die Leute auch dahin kommen und nicht nur die in der unmittelbaren Nachbarschaft? Denn das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Und deswegen versuchen wir relativ viel über diese Vorhaben zu reden, auch immer wieder Bilder zu zeigen, solange sie noch nicht fertig sind, weil in einer Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Altoberhausener eben nicht zwangsläufig auch in den Norden von Oberhausen nach Stärkrade fährt und umgekehrt. Das heißt, auch die Dinge dann immer nur einen Teil der Bevölkerung erreichen. Deswegen ist das Reden auch da wichtig, das regelmäßige Kommunizieren dieser Entwicklungen ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig bleibt, glaube ich, noch wichtiger, das anfassen können, das erfahren können. Das ist der große Vorteil von Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung.
Wie geben Sie denn diese Motivation und dieses Engagement, wo Sie ja relativ früh schon, so steht es in Ihrem Lebenslauf, in der Jugend gemerkt haben, das lohnt sich. Wie geben Sie das denn weiter an jüngere Menschen, an einen möglichen Nachwuchs auch? Was gibt es da für überzeugende Argumente, um eben andere Personen für ein gleiches Engagement zu motivieren?
Da ist ganz sicher das Oberhausener Jugendparlament ein schönes Beispiel für. Bei der Abschlussveranstaltung zur Zeche Stärkrade saßen ja auch die Jugendparlamentarierinnen und Parlamentarier dabei, die sich in diesen Entwicklungsprozess eingebracht haben. Wir haben jetzt mittlerweile die siebte Runde. Das Jugendparlament gibt es jetzt seit 2012. Und abgesehen von der Tatsache, dass es das gibt und dass die jungen Menschen sich da einbringen in die Kommunalpolitik, gibt es da auch sowas wie einen Klebeeffekt. Also Menschen, die sich im Jugendparlament engagiert haben, treten in Parteien ein und übernehmen anschließend Wahlmandate. Die werden Mitglied einer Bezirksvertretung, die werden Mitglied eines Stadtrates. Das finde ich ganz großartig. Also von dem Engagement als Jugendparlamentarier hin zum Stadtverordneten sozusagen. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Weg gewesen. Ich habe mich schon zu Schulzeiten politisch engagiert, saß dann als Bürgermitglied im Schulausschuss, natürlich auch geguckt, dass mein Gymnasium da irgendwie Berücksichtigung fand bei den Schulsanierungsplänen, um die es damals ging, heute auch wieder. Das gelingt uns jetzt mit dem Jugendparlament auch. Die Oberhausener Schulen sind, glaube ich, insgesamt ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Wir waren jetzt zuletzt mit der jährlichen Veranstaltung zum Holocaust-Gedenken im Bertha-von-Suttner-Gymnasium. Da haben über 10 Oberhausener Schulen das Programm gestaltet, ein Dreiviertelstunde lang mit unterschiedlichen Beiträgen zur Bedeutung des Erinnerns und Gedenkens. Also dieses historisch-politische Engagement an den Schulen, ist, glaube ich, auch das Beste, was wir tun können, um Begeisterung für Demokratie, aber auch für das Engagement hochzuhalten.
Jetzt haben wir so über die Jugendlichen gesprochen und die sie so fördern. Nun ist die Jugend ja auch enthusiastisch, um die Welt verändern zu können und ist da eben sehr aktiv. Wie sieht es denn so bei den Menschen aus, die schon länger ehrenamtlich engagiert sind? Gibt es da eher welche, die frustriert sind und aufhören? Stellen Sie fest, das wird weniger in Oberhausen oder hält sich das so auch bei den mittelalten, älteren, sage ich jetzt mal?
Das ist tatsächlich ganz interessant, weil einigermaßen gegensätzlich, also ein Teil der gesellschaftlichen Entwicklung würde man ja jetzt auch immer als Individualisierung beschreiben, also dass der gesellschaftliche Kitt abnimmt, weil die Bindungsfähigkeit von Großorganisationen abnimmt. Das sind ja nicht nur die Parteien, das sind die Kirchen, das sind die Gewerkschaften, die da Mitglieder verlieren. Und damit auch sowas wie Kampagnenfähigkeit einerseits sinkt, aber eben auch die Solidarität, die solche Großorganisationen mit sich bringen. Die Kehrseite ist, dass wir nach wie vor ein unfassbar großes und unfassbar engagiertes Vereinsleben haben. In diesen regelmäßigen Befragungen zum ehrenamtlichen Engagement schneidet Oberhausen auch immer sehr überdurchschnittlich ab. Da geben 58% aller Erwachsenen an, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ob es der Karneval ist mit 19 Karnevalsgesellschaften, ganz vielen Vereinen, die sich um die soziale Struktur, um das soziale Netz unserer Stadt kümmern, aber natürlich auch die unfassbar vielen Sportvereine, sieht man, wie viele Menschen sich da engagieren. Und das zu pflegen, das zu unterstützen, ist tatsächlich auch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der Kommunalpolitik und der Kommunalverwaltung. Die Stadtverwaltung hat eine eigene Anlaufstelle für das Ehrenamt. Wir vergeben einen Ehrenamtspreis, teilen diese Jubiläums-Ehrenamtskarten aus, machen jedes Jahr einen Ehrenamtsempfang. Also, um das ein bisschen zu supporten und zu unterstützen, weil wir wissen, dass die Stadt als Institution ja völlig überfordert wäre, wenn sie das alles irgendwie selber machen müsste. Aber das ist nicht alleine, sondern dieses Empowerment, das da stattfindet. Also, dass die Menschen in ihrem Engagement für andere ja auch Selbstwirksamkeit erfahren, ist unschätzbar viel wert. Und deswegen sind wir einerseits stolz darauf und versuchen andererseits auch das entsprechend zu unterstützen, wertzuschätzen und hochzuhalten.
Herr Schranz, haben wir eine Frage nicht gestellt, die Sie gerne noch beantworten würden? Treibt Sie noch irgendwas um? Würden Sie noch gerne etwas loswerden?
Nö, alles gut.
Wir reden ja im Ruhrpott Tacheles und dann kommen wir direkt zur Schlussfrage. Wenn Sie mal ganz ehrlich sind, der Job eines Oberbürgermeisters, eher Traumjob oder doch eher zum Davonlaufen?
Ich bin ja ganz bewusst in die Politik gegangen, sicherlich durch familiäre Prägungen, aber eben auch durch das Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit, dann auch durch die Erfahrung, die ich an der Schule gemacht habe. Heißt, das war jetzt kein Zufall oder Unfall, sondern das hat mich immer interessiert, das hat mich begeistert. Und ich kann mir wenig Jobs vorstellen, in denen man das so ausleben kann wie in dem des Oberbürgermeisters, weil der den großen Vorteil hat, dass er einerseits eine politische Funktion ist. Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates, der ist auch Repräsentant der Stadt Oberhausen und gleichzeitig ist er Verwaltungschef und hat damit eben die Chance, Dinge auch in die Realität zu setzen. So hinzu kommt, dass man auf der kommunalen Ebene, da waren wir vorhin, Dinge anschließend anfassen kann und nicht nur in Gesetzesvorlagen liest. Heißt, wenn man politische Wirksamkeit erzielen will, ist der Job ganz sicher ein Traumjob.
Super.
Vielen Dank für Ihre sehr positive Haltung in diesen turbulenten Zeiten. Das tut ja richtig gut, dass man so einen Fels in der Brandung noch mitbekommt.
Danke für
Wunderbar.
Ihre Zeit, Herr Schranz.
Sehr gerne. Ich danke.
Machen Sie es
Alles
gut.
Gute. Ciao.
Ja,
Danke.
tschüss.
Tschüss.